Jetzt wird es praktisch, mitten in der Reihe Nachfolge leben und dann das Thema Übung Stille. Das ist der Joker, den man als Pastor, als Prediger nicht ganz so häufig bekommt. Vorbereitungszeit minimal, Output, die Länge der Predigt, sehr leicht zu variieren, von 3 Minuten bis zu 1 Stunde. Und ich habe das einmal erlebt. Ich war einmal bei einer Quäkerversammlung. Die Quäker, das sind eine religiöse Gemeinschaft mit christlichen Wurzeln, die in England so 1650 gegründet wurden oder sich ausgebreitet haben. Und in Deutschland gibt es, gerade sagt man, so 300 Quäker in ganz Deutschland. Und ich durfte bei einer so einer Versammlung mal dabei sein. Das war total spannend. Ich kam dorthin, die Leute kamen von sehr weit dorthin gereist. Wir waren zusammen in einem Raum, es waren nicht viele Menschen dort. Es gab ein paar kurze Einleitungsworte, maximal 2 Minuten. Und dann saß man zusammen und es war still. Und man hat einfach nur gehört. Kein Musikteppich, keine Impulse, eine ganze Stunde. Eine ganze Stunde zusammen schweigen. Und bei manchen sehe ich jetzt schon Panik in den Augen. Wie geht diese Predigt jetzt hier weiter? Und als die Stunde vorbei war, wurde auch nicht viel geredet. Manche haben in wenigen Worten etwas gesagt, was ihnen wichtig geworden ist. Aber auch nur ein paar ganz zarte Sätze. 1 Stunde Schweigen, gar nicht leicht. Zur gleichen Zeit, als die Quäker gestartet sind, da schrieb auch ein sehr, sehr schlauer Philosoph, Mathematiker, Physiker und ich glaube vieles mehr, Blaise Pascal, folgende Worte: Alle Probleme der Menschheit rühren von unserer Unfähigkeit, still in einem Raum zu sitzen. Ich bin sehr weit entfernt, so schlau zu sein wie dieser Mann damals, deswegen kann ich das nicht genau beurteilen, ob das stimmt oder nicht, aber ich finde es spannend. 1650, klar, das war eine wilde Zeit, sehr wild. Der Buchdruck war schon 200 Jahre alt, ne? Also es gab schon einiges zu lesen. Und selbst da war es schon schwierig, einfach mal die Stille auszuhalten. Wie sieht es heute aus? Was verbindest du mit Stille? Was ist für dich der Ort der Stille? Hier ist mein Ort, der für mich genau das Gegenteil davon ist. New York, Times Square. Ich durfte einmal mit meiner Frau und 2 Kindern dort sein. Und wenn du dort bist und nach oben schaust und überall sind Leinwände, überall ist Werbung, überall ist was los. Und dann war ich mit meiner Frau noch da, die auch noch irgendwas von mir wollte. Ich glaube, sie wollten Eiskaffee. Mein eines Kind schlief zum Glück und das andere hatte auch irgendwas. Dann kamen noch Leute auf mich zu, irgendwie kostümiert, dass ich Fotos mit ihm machen sollte für Geld. Und gleichzeitig war es die Woche, in der Pokémon Go rausgekommen ist. Ein App, was die Welt verändert hat. Und in New York hatte ungelogen jeder zu diesem Zeitpunkt, ich eingeschlossen, dieses App auf dem Handy und lief auch noch davor rum. Wie soll man an so einem Ort zur Ruhe kommen? Wie soll man dort Stille finden? Geschweige denn das Flüstern Gottes irgendwie zu vernehmen. Und manchmal fühlt sich mein Leben genauso an, als wäre ich genau dort drin. John McComber, von dem wir einige Zitate geklaut haben und auch den Aufbau dieser Reihe, der hat mal Folgendes geschrieben. Diese neue Normalität der permanenten digitalen Ablenkung raubt uns die Fähigkeit, präsent zu sein. Präsent für Gott, präsent für andere Menschen, präsent für alles, was in unserer Welt gut, schön und wahr ist. Sogar präsent für unsere eigene Seele. Permanente Ablenkung. Da kam der Buchdruck, hatten wir eben schon. Und dann kam das Radio. Dann kam irgendwann der Walkman. Dann kam das Faxgerät. Und meine Eltern, die fahren gerade ein Auto, das haben sie von meiner Oma. Stellt euch vor, in diesem Auto ist ein Telefon drin, so richtig noch mit Schnur. Aus dem Auto telefonieren. Hätte das ein Prediger hier vor 50 Jahren erzählt, das hätte man ihm nicht geglaubt, dass sowas möglich ist. Oder 60 Jahren, ich kenne mich nicht genau aus. Und heute können wir nicht nur aus besonderen Telefonen in Autos telefonieren, sondern dann kam das Handy, dann kam das Smartphone, dann kam die Smartwatch Und ich bin gespannt, gerade kommen langsam so die Smart-Brillen raus. Und egal, wie man das beurteilt, eine Sache ist ziemlich Fakt gerade, Langeweile gibt es heutzutage eigentlich kaum noch. Und ich merke das an mir selber, in den Momenten, wo ich denke, oh, ich muss irgendwie warten, irgendwas ist, ist der Impuls einfach dazu, das Handy rauszunehmen. Egal, was man dort macht, ich glaube, früher war das so, oh, ich habe nur eine Minute, muss ich warten, was mache ich denn? Und heutzutage in einer Minute, da kann man sich 20 Insta-Stories, Reels angucken, Minimum. Alles rausholen. Langeweile gibt es nicht mehr. So ziemlich der einzige Ort, wo wir mit unseren Gedanken noch alleine sein können, so behaupten es manche, ist gerade noch die Dusche. Vielleicht habt ihr da auch schon euer Handy, manche von euch. Manche sind ja auch wasserdicht. Meins noch nicht, wie ich vor kurzem leider rausfinden musste. Aber nicht unter der Dusche. Aber ein Schwede hat mir geholfen. Und es funktioniert wieder. Permanente Ablenkung. Und wenn du bei der technischen Entwicklung beim Faxgerät stehen geblieben bist, dann möchte ich dir gratulieren, weil das hat auch seine Vorteile. Und ich werde jetzt auch keine Beamtenwitze oder so machen an dieser Stelle. Wir stehen aber vor der Herausforderung bei all diesen Dingen, wie können wir präsent sein zu unseren Mitmenschen um uns herum, zu uns selber und auch zu Gott. Und so ist, seit vielen Jahren gibt es einen neuen Trend, den gab es schon lange, aber gerade boomt der an allen Ecken. Ich habe euch mal ein Bild für diesen Trend mitgebracht. Es geht um das Thema Achtsamkeit, digital Detox, meditieren, große Themen. Und gar nicht so viel in Kirchen, sondern ganz viel außerhalb. Meine Krankenkasse, die keine christliche, baptistische Krankenkasse ist, sondern eine ganz normale, sogar Techniker im Namen, die machen Werbung dafür. Die machen Werbung dafür, wie wichtig es ist, darauf aufzupassen, wie viel Medien man konsumiert. Achtsamkeit. Weil eine Sache steht fest nach allen Studien, wenn du dir schaden möchtest, wenn du nicht zufrieden sein möchtest mit deinem Leben, dann gibt es einen relativ sicheren Weg dazu. Konsumiere jeden Tag mindestens eine Stunde Social Media. Keine Garantie, dass es dir damit deutlich schlechter geht, aber die Chancen stehen ziemlich hoch. Permanente Ablenkung erschweren unsere Beziehung zu uns, aber auch zu Gott. Der Lärm der modernen Welt macht uns taub für die Stimme Gottes. Und jetzt sind wir in dieser Reihe, Lernen vom Meister. Also wie hat Jesus das gemacht? Wie hat Jesus gelebt? Ich habe euch dazu auch ein Bild mitgebracht. In Jesus' Zeit, wie ihr auf dem Foto auch sehen könnt, da war es einfach noch ein bisschen ruhiger. Es gab weniger Nachrichten. Der Transport von A nach B war auch mehr Entschleunigung, weniger Menschen. Es gab keine Sprachnachrichten, die man mit zweifacher Geschwindigkeit abhören konnte. Oder der Wunsch, warum gibt es nicht die dreifache Geschwindigkeit bei manchen Menschen? Die Zeit war ruhiger und es gab weniger Ablenkung damals. Okay, es gab mehr Insekten auf der Welt und auch dort, mehr Fliegen, mehr Mücken. Und trotzdem lesen wir, wenn wir uns die Bibel, die Evangelien anschauen, wie Jesus auch unterwegs war, wie da viel los war, wie er wandern war, wie er predigen war, wie er essen war, wie er geheilt hat, wie er Dialoge hatte mit Gästen, mit seinen Jüngern, mit Kritikern, mit all dem. Und ich möchte heute Morgen nur über einen Vers zu euch sprechen. Dieser Vers gibt es in Variationen, kommt er ganz oft in den Evangelien vor, aber ich habe ihn an einer Stelle, Markus Kapitel 1, Vers 35. Und dort heißt es, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Wie können wir uns das vorstellen? Jesus, wie haben die da in den Häusern übernachtet? Fakt ist, sie hatten keine Einzelzimmer. Es waren eher kleinere Häuser, die es dort gab. Vielleicht hatten die dort zwei Räume zur Auswahl. Ne, Jesus mit 12 Jüngern, gibt 13, immer schwierig durch zwei zu teilen. So viel habe ich im Matheunterricht gelernt. Vielleicht waren in einem 6 und in dem anderen, ich blamier mich nicht, 7. Und Jesus war irgendwie in einem Zimmer und ich glaube, da waren andere rum. Und vielleicht war es wieder, Jesus ist wach geworden, weil er hat das Schnarchen von Petrus gehört. Vielleicht hat er einfach, oder er hat einen Hahn gehört in der Ferne. Wie er wach wurde, das wissen wir nicht. Aber Jesus wurde wach und es war dunkel. In Israel kann man ziemlich genau sagen, auch die Zeitangaben, so um 6 Uhr geht ungefähr die Sonne auf und um 18 Uhr runter. Deswegen sagt man, wenn die erste Stunde, von der ersten Stunde in der Bibel die Rede ist, dann ist es 6 Uhr. Also vor 6 Uhr. Und er ging in die Einsamkeit. Im Griechischen kann man das auch übersetzen mit einem öden Ort oder in manchen Settings auch, er ging in die Wüste. In anderen Stellen in der Bibel lesen wir, und Jesus zog sich zurück und ging auf einen Berg, um Ruhe zu haben. Jesus, der Sohn Gottes, der die beste Verbindung überhaupt zu Gott hatte, blieb nicht einfach nur liegen in dem Wissen, ja, man kann auch im Liegen mit Gott beten und das funktioniert. Er sagt auch nicht, ich stehe jetzt auf und schau mal in diesem Haus, vielleicht gibt es irgendwo so eine kleine Kammer oder einen Küchentisch oder irgendwo, um dort meine Ruhe zu haben. Nein, Jesus setzt sich im Dunkeln in Bewegung, um zu beten. Und ja, er hatte vorher keinen Wellness-Tag gehabt. Wenn wir das lesen in Markus 1, dass so viel, was er an einem Tag gemacht hat, bis spätabends wurden dort auch Kranke gebracht und da war viel los. Und trotzdem tat er es. So lesen wir es ganz häufig in der Bibel. Er zog sich zurück, er ging bewusst an einen einsamen Ort. Warum tat Jesus das? Ich muss an die Schöpfungsgeschichte denken. Ganz am Anfang, Gott schuf die Erde und dann alle Tiere durch. Und dann am siebten Tag, dort ruhte er. Und er ruhte nicht, weil er nicht mehr konnte. Gott ruhte nicht, weil das so eine Burnout-Prophylaxe für ihn war. Sondern er ruhte, um uns ein Prinzip zu zeigen, um uns ein Gebot zu geben, eine Ordnung, ein Geschenk, eine Einladung, zur Ruhe zu kommen. Zurück zu Jesus. Als Christen glauben wir, dass Jesus nicht nur ein bedeutender Lehrer war, das glauben fast alle. Wir glauben auch nicht nur, dass er ein beeindruckender Prophet war oder ein Religionsbegründer, sondern wir glauben daran, dass in Jesus Gott Mensch wurde. Und die Christen der ersten Jahrhunderte haben viel darüber nachgedacht, wie ist das Gott, Mensch und Gott und wie ist das? Und irgendwie ist es dieses Geheimnis, Jesus war wohl 100% Mensch und gleichzeitig 100%ig Gott. Und da kann man viel zu studieren und am Ende hat man es auch nicht verstanden. Man hat ein paar Antworten gefunden und noch mehr Fragen und es ist auch schön, aber irgendwie dieses Geheimnis und trotzdem ist es toll, darüber nachzudenken, über dieses Geheimnis. Und ich glaube, dass Jesus das getan hat, hat diesen Vorbildscharakter für uns, diese Dimension. Ich lebe hier etwas vor für meine Nachfolger, für meine Jünger, für uns später. Und gleichzeitig war Jesus auch voll Mensch und ich glaube, er brauchte diese Zeit der Verbindung. Und wenn Jesus Christus, der Sohn Gottes, diese Zeit brauchte, in einer Zeit ohne Smartphones, umso wie viel mehr brauchen wir diese Zeiten, diese Orte, wo wir mal abgeschieden sind, wo weniger Ablenkung sind, der Stille, der Einsamkeit, der Abgeschiedenheit. Wie startest du deinen Tag in der Regel morgens? Wie beginnst du ihn? Bei jüngeren Menschen ist es oft so, dass das Letzte, was sie abends berühren, bevor sie schlafen gehen, ist ihr Smartphone. Und ganz häufig ist auch das Erste, was sie am Tag wieder anfassen und wovon sie Impulse kriegen. Dietrich Bonhoeffer, jemand, der in einer Zeit lebte, als das Radio seinen großen Durchbruch hatte, der verfasste mal folgende Worte. Die ersten Augenblicke des neuen Tages gehören nicht eigenen Plänen oder Sorgen, auch nicht den Übereifer der Arbeit, sondern Gottes befreiender Gnade, Gottes segnende Nähe. Wir schweigen am frühen Morgen des Tages, weil Gott das erste Wort haben soll. Und wir schweigen vor dem Schlafengehen, weil Gott auch das letzte Wort gehört. Was für Worte! Die Messlatte ist hoch. Für uns ist erstmal ein erster Schritt, wie können wir in unserem Schlafzimmer oder in der Ecke, wo wir schlafen oder wo auch immer das ist, wie können da weniger Geräte sein? Wie kann da kein Fernseher sein? Wie kann da ein Smartphone sein? Weil da komme ich jetzt wieder zu meiner Techniker-Krankenkasse. Sogar die sagen, das ist gut für den, man kriegt besseren Schlaf, wenn man vorher nicht sowas konsumiert hat. Man hat weniger Stress im Leben. Und auch als Paar hat es Vorteile. So heißt es, technologiebedingte Ablenkung zu reduzieren, erhöht die Qualität der Paarzeit. Manche von euch wissen, wovon ich hier spreche. Und manch einer kann es rausfinden. Also vielleicht, das klingt so banal, aber vielleicht ist das der Impuls, der heute für dich dran ist. Und wenn du das lebst und mitnimmst aus dem Gottesdienst, dann hat das einen riesen Impact auf dein Leben, auf deine Beziehung, zu dir selber zur Ruhe zu kommen, mit deinen Mitmenschen und vielleicht mit denen du zusammenlebst und mit deiner Beziehung zu Gott. Das macht etwas mit unserer Gottesbeziehung, wie wir unseren Tag starten, wie wir ihn beenden und wie wir in unserem Leben immer wieder Räume einbauen, Räume der Stille. Wir schweigen am frühen Morgen des Tages, weil Gott das erste Wort haben soll. Und wir schweigen vor den Schlafengehen, weil Gott auch das letzte Wort gehört. Zu sagen, Gott, danke für diesen Tag, den du mir geschenkt hast. Oder am Morgen, danke für diesen Tag, der vor mir liegt. Zu sagen, Heiliger Geist, leite mich, ich bin offen für dich. Jesus hat es uns vorgelegt. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Wo hast du in deinem Leben Zeiten, Orte, wo du zur Ruhe kommst, wo du dich auf Gott ausrichtest? Und wenn man anfängt, diese Erfahrung zu machen, sowas gefunden hat und zur Ruhe kommt, äußere Ruhe, merkt man auch, wie laut es in dem eigenen Kopf wird, wie Gedanken auf einmal hochploppen. Wie man lernt, okay, hier ist irgendwie ganz viel, weil es gibt so dieses, man kann sich auch immer betäuben. Und wenn man dann dort kommt, erstmal in die Stille, ist es auch manchmal nicht erst gleich sowas zum Auftanken, weil es ist so viel in uns drin. Aber es ist so wichtig, diese Zeiten sich zu nehmen. Ganz früher, so habe ich das gehört und ich habe noch die Ausläufer davon miterlebt, in der Christenszene wurde ganz viel gepredigt, jeden Tag eine stille Zeit. Wer kennt das noch aus dem gemeindlichen Kontext? Das wurde in den letzten Jahren immer ein bisschen leiser, aber irgendwie genauso geht es. Das sind keine fancy Sachen, die wir hier gerade predigen, das sind irgendwie die Klassiker des Christseins. Aber wie wichtig ist es, Gott diese Chance zu geben, diesen Raum am Tag, morgens oder abends oder mittags, aber es kann auch morgens eine besondere Chance drauf liegen, zu sagen, Gott, hier bin ich, ich gebe diese Zeit fürs Gebet, für sein Wort und zu hören. Das können 3 Minuten sein, das können 30 Minuten sein. Und vielleicht geht es dir so, du hängst irgendwo zwischen diesen 2 Bildern. Du sagst, ey, mein Leben, das ist so voll, keine Chance. Oder du sagst, ja, also wenn ich mein Haus direkt vor diesem Steg hätte, in einer Region auf der Welt, wo immer die Sonne scheint, wie in den Philippinen, und ich diesen Strand hätte, also dann würde ich das morgens auch machen. Oder wenn endlich meine Kinder aus dem Haus wären oder wenigstens keine Windeln mehr tragen würden. Oder wenn ich nicht so früh zur Arbeit müsste. Oder wenn ich endlich wieder Arbeit hätte, dann hätte ich eine Struktur in meinem Leben. Dann könnte ich das auch besser integrieren, diese Stille. Mein Leben, in dem ich lebe, das ist laut. Und es gibt einen Ausdruck, der das so für mich zusammenfasst. Es ist, ich bringe den manchmal, wenn wir als Familie zusammen essen und wer meine Familie kennt, die sind sehr kommunikativ und da ist viel Energie, da ist viel los. Aber es gibt ab und zu, wenn wir zusammen essen, einen Moment und meine Kinder finden das dann nicht lustig, aber es ist so ein Dad-Joke. Aber dann ist dieser Moment, dass 2 Sekunden auf einmal Stille ist, weil irgendeiner sich vielleicht gerade verschluckt hat oder einer gerade was drin hat und auf einmal sind diese zwei Sekunden. Und dann sage ich, hey, ich habe eben was gehört. Dann sagen alle mit verdrehten Augen, die Stille. Ja, ich kenne das, das ist auch mein Leben. Und manchmal fangen jetzt meine Kinder an, schon irgendwelche selbst komponierten Witze zu bringen. Alle Kinder sind laut, außer Bill, der ist still, hat Jaron gebracht. Aber ich habe keinen Bill als Kind, deswegen ist niemand still. Also, jede Lebensphase ist unterschiedlich und ich habe, glaube ich, eher so einen Blick für die Lebensphasen, die ich schon durchlaufen habe und die ich drin habe und so eine Idee, wie die nächsten Jahre vielleicht sein könnten. Ich weiß nicht, in welcher Phase du gerade bist, ob es gerade leicht ist für dich oder nicht, über das Thema Stille in deinem Leben nachzudenken oder ob du denkst, null Chance, mein Leben ist so wie dort und überall sind noch Handys. Meine Frau hat mir mal eine Geschichte erzählt, die wir uns gegenseitig irgendwie wieder so uns dran erinnern. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber meine Frau hat sie mir erzählt. Es gab wohl eine Frau vor mehreren 100 Jahren, die hatte 8 Kinder. Allein diese Vorstellung ist für mich schon okay. Und sie lebte in einer Einraumwohnung mit ihren 8 Kindern zusammen. Und ihr war es wichtig, Zeit mit Gott zu verbringen. Also fing sie an, jeden Tag einmal sich in ihrem Zimmer, es war ja kein Wohnzimmer, sich hinzusetzen, eine Decke zu nehmen und die über sich rüber zu packen. Einen Moment zu haben, wo sie beten konnte, Bibel lesen konnte. Und das war für ihre Kinder wohl auch so ein bisschen das Signal, jetzt nicht ganz ausrasten. Ich bezweifle, dass die Kinder still waren. Aber vielleicht haben sie einen Tick weniger getobt. Ein abgefahrenes Bild. Aber für meine Frau und mich ist das zum Bild geworden, zu schauen, okay, in unseren Umständen, was können wir tun, auch wenn es suboptimal ist, wenn es nicht der Steg ist, die ideale Bedingung. Wie können wir Räume schaffen, stille, kurze Momente? Weil wenn du darauf wartest, dass du in so einer Region der Welt lebst und da dieser Steg ist und du morgens früh aufwachst von selber und sagst, ja, ich möchte diese Zeit haben, dann wirst du diese Momente nicht haben. Aber ich glaube, dass da ein großer Schatz drin liegt. Was könnte deine Decke in deinem Leben sein? Dein Ort der Stille? Und diese Frage möchte ich dir für diese Woche mit auf den Weg geben. Beenden möchte ich die Predigt nochmal mit dem Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Die ersten Augenblicke des neuen Tages gehören nicht eigenen Plänen oder Sorgen, auch nicht den Übereifer der Arbeit, sondern Gottes befreiender Gnade, Gottes segnender Nähe. Wir schweigen am frühen Morgen des Tages, weil Gott das erste Wort haben soll. Und wir schweigen vor dem Schlafengehen, weil Gott auch das letzte Wort gehört. Amen.